Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Zu Gast ist der vermutlich lustigste Historiker Deutschlands. Er hat Bestseller geschrieben wie Smörrebröt in Napoli von Napoleon, lernen, wie man sich vom Abwasch drückt. Und Anfang Juni erscheint jetzt sein neues Buch, Das bisschen Frieden, eine heitere Geschichte Europas. Herzlich willkommen, Sebastian Schneu. Hallo.
Ja, hallo.
Sie sind erklärter Europa-Fan, treten als Kabarettist mit einem Programm auf, das den Titel trägt, Hauptsache Europa. Dass Sie nächsten Sonntag zur Wahl gehen, ist, glaube ich, keine Frage. Machen Sie Briefwahl oder wählen Sie?
Ja, ich mache Briefwahl, weil ich so viel unterwegs bin.
Alle hoffen ja auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Ihr Tipp, wird die höher oder niedriger als beim letzten Mal?
Auch vielleicht ein Tick höher, aber es ist natürlich auch so, man muss ehrlicherweise sagen, dass dieser Wahlkampf nicht mitreißend ist. Also wenn man die Plakate sieht, denkt man, mein Gott, also haben die da nun wirklich sich gar keine Mühe gegeben. Es ist so ein bisschen Belästigung und man muss auch sagen, wir wählen natürlich ein Parlament, was nicht das machen darf, was jedes richtige Parlament machen müsste. Es gibt keine Regierungsfraktion, sie können keine Gesetze verabschieden und da müssen wir im Grunde Europa parallel zu dieser Europawahl weiterbauen, so wie wir uns das vorstellen.
Da sprechen wir noch intensiver im Rahmen der Sendung drüber. Gibt es denn auch in Ihrem persönlichen Umfeld Leute, die sagen, Europa interessiert mich nicht, ich gehe nicht wählen oder traut sich das Ihnen gegenüber keiner?
Ach, das gibt's schon. Die Leute sind natürlich immer sehr in ihrer Region verhaftet. Ne? Und deswegen ist mein Traum eigentlich auch so, dass wir in Europa der Regionen schaffen und die Nationalstaaten auflösen. Weil ich habe auf Tour immer gemerkt, die Identität, was wirklich die Identität der Menschen ausmacht, das ist die Region. Das ist ja hier in Mainz genauso wie in Bayern oder in Köln. Die Leute erzählen einem, ja, hier bei uns ist das so und so. Und das wäre quasi wie bei uns der Bundesrat ein Parlament, wo alle Regionen vertreten sind. Und da säßen dann die Pfälzer neben den Schottinnen und den Korsen. Und das wäre, glaube ich, ganz spannend.
Ich weiß nur nicht, ob die Bundesregierung das so witzig fände, sich selbst abzuschaffen.
Ja, Herrschende finden das nie lustig, sich selber abzuschaffen. Das ist ja der Grund, warum es nicht weitergeht. Also auch die deutsche Vereinigung, und ich meine jetzt nicht die Wiedervereinigung, sondern diese deutsche Einigung weg von Hunderten von Kleinstaaten, das war schwierig. Teile und herrsche, das gilt bis heute. Deswegen glaube ich, kann man Europa nur voranbringen, wenn man Berlin einfach überspringt.
Jetzt lassen Sie uns zu Beginn der Sendung Sie und Ihre Gedanken noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ja.
Für die beste Erfindung Europas halte ich?
Den Frieden.
Ich kann mich ärgern über?
Europas Skepsis.
Das europäische Land, das mich auf meinen Reisen bislang am meisten fasziniert hat, ist?
Irland.
Warum?
Weil die Iren, denen ging es immer schrecklich schlecht und trotzdem ist das Land bis heute voller Zuversicht. Und das Beste, wenn ein Dorf nur ein Haus hat, dann ist es ein Pub. Das ist immer schön.
Eine Rückkehr zur D-Mark.
Wäre eine Rückkehr in das letzte Jahrhundert.
Mit einer Französin verheiratet zu sein.
Heißt, dass man die Kriege des letzten Jahrhunderts am Küchentisch nochmal austrägt.
Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne.
Dann wäre ich gerne Jeanne d'Arc.
Warum?
Ja, weil die ja wirklich viel für Frankreich getan hat und am Ende, gut, das Ende würde ich nicht so gerne erleben.
Wollte ich gerade sagen, also gäbe es schönere.
Ja, aber so als Frau Truppen anführen, das war schon ein großes Stück Emanzipation. Ne?
Wenn ich eine Zeitreise in die Vergangenheit machen könnte, würde ich gerne landen im Jahr?
1890, diese tolle Zeit, wo es wirtschaftlich bergauf ging, die Wissenschaft gut funktionierte, wo wahnsinnig viel gebaut und erfunden wurde, das fasziniert mich.
Die historische Figur, von der ich persönlich bislang am meisten gelernt habe, ist?
Die historische Figur, von der ich am meisten gelernt habe, ist, glaube ich, schon Gandhi auch. Also ich treffe immer wieder auf Zitate wie zum Beispiel, Frieden ist nicht das Ziel, Frieden ist der Weg, die mich schon sehr inspirieren.
Wenn ich meinen Kindern einen guten Rat mit auf den Weg geben dürfte, wäre es der folgende.
Lasst euch nicht verrückt machen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben mit Eckart von Hirschhausen Medizinkabarett, mit Leuten wie Vinz Ebert Physik als Kabarettthema. Sie sind, soweit ich weiß, der Einzige, der geschichtliches Kabarett macht. Von Napoleon stammt ja der Spruch, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Der wird ihm zumindest zugeschrieben. Stimmt das oder stimmt's nicht?
Das stimmt auf jeden Fall, weil die Geschichtsschreiber immer von irgendwelchen Herrschern oder Staaten bezahlt wurden. Das heißt, wir hören eigentlich immer die Geschichte, die bezahlt wurde. Ne? Es ist zum Beispiel bei der Reformation auch so, dass die Schweizer und die Holländer eine ganz andere Reformationsgeschichte Geschichte erzählen als wir. Da kommt Luther gar nicht vor. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben ihre eigenen Reformatoren.
Ja gut, die haben Zwingli und was.
Ja, genau. Der steht da vorne. Oder nehmen wir mal sowas wie Stauffenberg. Das lernen die Kinder in Frankreich gar nicht. Ne? Also wir müssen natürlich die wenigen Guten von damals dann auch durchnehmen. Ja, in Frankreich fragt man Serki. Das ist nicht bekannt.
Sie haben den Anspruch, Geschichte mit Humor zu vermitteln. Ich sehe jetzt vor meinem geistigen Auge schon ganz viele Schüler sitzen und stöhnen. Geschichte und Humor, das passt nicht zusammen. Woher kommt es, dass Geschichte zumindest, wie sie in der Schule vermittelt wird, so ein schlechtes Image hat?
Na, es gibt ja in Deutschland diese Angewohnheit, das geht vom Geschichtslehrer bis zur Wissenschaft, dass Vorträge immer todernst sein müssen, leider auch in der Politik. Und deswegen ist es halt so staubtrocken. Aber ich frage zum Beispiel meine Zuschauer immer, welcher französische Herrscher hat gesagt, keiner meiner Leibwächter darf größer sein als 1,65?
Napoleon.
Sagt man, genau, das ist die Falle, ist falsch. Richtige Antwort, Sarkozy.
Nein.
Und dann hat er wirklich gesagt und dann hat man die erste Pointe schon in der ersten Minute.
Das ist ja peinlich. Hat er wahrscheinlich nicht allzu viele gefunden, oder?
Ja, vor allem wurde er dann abgewählt direkt. Also das hat sich nicht mehr, konnte er nicht mehr umsetzen, den Plan.
Wie kommt es, dass bei uns hängen bleibt Geschichte, das ist eine Aneinanderreihung von Jahreszahlen und Schlachten?
Ja, weil natürlich sich darauf konzentriert wird. Ich erzähle zum Beispiel in dem Buch von Napoleon Lernen, wie man sich vom Abwasch drückt, die europäische Geschichte ohne Kriege, deswegen ist es ein bisschen dünner. Und es ist einfach schrecklich langweilig. Und was wir, das gibt es in der Geschichtswissenschaft auch erst seit 20 Jahren, wir wissen gar nicht, wie haben die Menschen eigentlich gelebt in der Zeit, als der Kölner Dom schon stand. Das ist so die Alltagsgeschichte, wo man lange dachte, das interessiert keinen Menschen. Aber mich interessiert eigentlich, wenn der Germane aufgestanden ist, was hat er eigentlich gefrühstückt?
Was hat er gefrühstückt?
Müsli. Und das sollten alle auch wissen, die heute noch Müsli mögen, dass sie sich kulinarisch nicht weiterentwickelt haben.
Aber heute wird es wahrscheinlich leckerer zubereitet, oder? Mit frischen Früchten.
Ja, Früchte waren damals ein Problem. Aber der Germane hat quasi so mit zwei Steinen so Körner so zermalmt und dann mit Wasser. Also das kommt natürlich da nicht ran.
Nicht so wirklich, aber war bestimmt sehr gesund.
Das auf jeden Fall.
Sie sagen ja auch Jahreszahlen, muss man sich gar nicht unbedingt so merken, die sind Schall und Rauch.
Warum? Auf jeden Fall. Ja, erstmal wissen wir nicht, wann Jesus geboren wurde. Unser christlicher Kalender rutscht da auch 8 Jahre hin und her. Und dann gab es ja die anderen Kalender, in denen auch die Jahreszeiten nie richtig abgebildet waren. Es gab ja mehrere Kalenderreformen, wo mal 2 Wochen eingefügt wurden und 2 Wochen abgezogen wurden. Und ich habe auch das Gefühl, dass unser Kalender jetzt auch ja nicht die Jahreszeiten so richtig trifft. Wir warten ja im Winter immer darauf, dass er kommt und dann kommt er, wenn der Frühling da ist, kommt dann der Winter und ich denke mal, das ist wirklich Schall und Rauch. Wichtiger sind die...
Ich glaube, die Klimaveränderung hatte damals Papst Gregor nicht eingeplant.
Nee, genau. Also wichtiger sind die Ereignisse und Jahreszahlen, damit schreckt man die Leute nur ab.
Ich glaube, im Mittelalter mussten sogar mal 10 Tage rausgenommen werden aus dem Kalender.
Ja, und das hat die Leute tierisch gestresst. Die haben sich bis heute nicht davon erholt, wenn man es am Ende des Jahres 2 Wochen weggenommen bekommt. Besser ist natürlich 2 Wochen dazuzufügen. Die Leute konnten in ihrem Leben noch einige Sachen erledigen.
Kann man denn aus Geschichte lernen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Mark Twain hat mal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, dass wieder so rechtsextrem auch gewählt werden kann in Deutschland, das ist so ein Reim und man muss damit irgendwie umgehen können. Ich bin auch ein großer Warner vom Totalitarismus, aber ich denke, was uns ein bisschen entspannen kann, ist, dass totalitär auch ist, wenn man denkt, alle müssen immer die gleiche Meinung haben. Das ist totalitär, dieses wir ziehen alle an einem Strang, ob das jetzt für das eine oder das andere ist. Und diese Unterschiede, dass auch rechts gewählt wird, das halten auch andere Länder in Westeuropa aus, die nicht im Verdacht stehen, sozusagen das Faschismus-Gen in sich zu tragen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn Sie unterwegs sind, Herr Schneu, dann profitieren Sie natürlich davon, dass es gut funktionierende Straßen gibt. Das ist das Erste, solange es die noch gibt.
Ja, also in Italien, da sind ja die einzigen funktionierenden Straßen, die Römer noch gebaut haben.
Aber wir profitieren natürlich schon auch noch ein bisschen von den Bauten von damals, oder?
Ja, also die Römer hatten ja auch Süddeutschland mit Straßen durchzogen. Das ist ja so traurig, als sie weg waren. Da haben dann die Leute hier die Steine aus den Straßen genommen und da ihre Hütten mit verstärkt. Und das ist, das darf man nicht vergessen, Römisches Reich, Griechenland, das war ein Feuerwerk der Innovation. Und danach kam ja ewig nichts. Also die Römer hatten ja auch nachts durchgehend Straßenbeleuchtung. Und meine Mutter zum Beispiel, die wohnt in einem Dorf in Niedersachsen. Da werden die Straßenlaternen um 22 Uhr abgestellt. Und zwar beide. Und dann kann man sie mit so einer Handy-App wieder anstellen. Aber dies geht nicht, weil da kein Netz ist.
Okay, und zweifel die alten Leute sie gar nicht bedienen können, ne?
Ja, oder sie haben nicht mal ein Smartphone, genau.
Gut, also die Straßenbeleuchtung, war eine Idee aus dem alten Rom, sagen Sie. Was Bauern betrifft, waren die Römer ohnehin groß. Die Kölner Rheinbrücke zum Beispiel. Ne?
Ja, das wissen die Kölner, glaube ich, gar nicht. Ne? Die Römer haben in Köln eine Rheinbrücke gebaut, die hielt 400 Jahre. Dann ist sie eingestürzt und war, glaube ich, 700 Jahre gab es keine. Ne? Da haben die Kölner gesagt, ja, wieso ist eh die falsche Seite vom Rhein? Und dann kam, glaube ich, erst im 19. Jahrhundert eine. Das ist also fast heute.
Also was Bauen betraf, hatten die Römer ja auch sehr effektive Methoden, wie ich aus ihrem Buch weiß, die Baukosten niedrig zu halten. Das ist spannend, wenn wir heute auf Bauten wie die Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen schauen. Wie sah die aus, die Methode?
Na gut, Sklaven sollte jetzt nicht das Vorbild sein, aber... Die Römer waren halt sehr effizient und wenn man sieht, dass diese Gebäude, wie zum Beispiel der Pont du Gard, wo Frischwasser quasi nach Nîmes geliefert wurde, wenn man den mal heute besichtigt, da bei Avignon, den könnte man mit drei Säcken Zement, könnte man den wieder in Betrieb nehmen. Und ich finde das in meiner Heimatstadt Hamburg so traurig, da wird immer Hein Hummel gefeiert. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Das war jemand, der also bis fast 1900 Wasser da in die Stadt geschleppt hat, aus der Elbe, mit Eimern. Wir hatten in Hamburg noch eine Cholera-Epidemie, die letzte große in Westeuropa, ja, 2000 Jahre nachdem die Römer da ihr klares Wasser hatten. Das ist einfach peinlich.
Und die hatten eben funktionierendes Rohrleitungssystem schon.
Das auch, die hatten Fußbodenheizung, die hatten öffentliche Toiletten. Die Pest wäre also in Rom nicht ausgebrochen.
Sie sagen ja, während damals in Rom eine Hochkultur war, in Griechenland auch, da gab es bei uns nicht mehr als Grunzen im Eichenwald.
Ja, das stimmt.
Die germanischen Stämme wurden von den Griechen Barbaren getauft. Sie schreiben auch, die Zeitschrift Schöner Wohnen sei wohl keine germanische Erfindung gewesen.
Nein, nein.
Wie haben die Germanen im Gegensatz zu den Griechen und Römern damals gelebt?
Ja, da war ja nicht viel. Also im Nachhinein findet man ja so Grundstücke, hat man jetzt auch schon entdeckt. Es gab schon so Abgrenzungen zum Nachbarn. Aber wenn man das vergleicht, ist es einfach so, dass es am Boden war. Und das sollte uns auch heute Hoffnung geben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt Länder in Afrika, die noch einen großen Rückstand haben. Leute, unsere Vorfahren vor 2000 Jahren, da hätte man niemand gedacht, dass wir mal technologisch vorne mitspielen können. Das heißt, jedes Volk hat die Chance, das auch noch zu schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass in 50 Jahren Afrika diesen Sprung macht, den Asien in den letzten 70 Jahren gemacht hat. Also Asien war auch wahnsinnig arm und das kann man sich immer nicht vorstellen. Aber ich denke mal, ja, vielleicht in 100 Jahren, dann fahren wir dann übers Mittelmeer und hoffen, dass Libyen uns aufnimmt.
Fragt sich nur, wenn die Römer, als sie hierher kamen, damals so viel weiterentwickelt waren als wir, als unsere Vorfahren. Wieso haben die es nicht geschafft, die germanischen Gebiete unter Kontrolle zu kriegen?
Ja, gewinnen tut ja nicht derjenige, der technologisch weiterentwickelt ist, sondern einfach das Biest. Wer zäher ist, wer mehr Nachkommen hat. Und die Germanen haben ja auch Schlachten gewonnen gegen Römer, obwohl sie technologisch völlig unterlegen waren. Einfach... ja, durch Zähigkeit und die sind ja auch nackt in den Kampf gelaufen. Das hat römische Soldaten völlig irritiert. Das kennt man ja von Asterix, römischer Legionär, Puschel auf dem Kopf und dann kommt er durch ein Limes und dann hört er dieses Grunzen im Eichenwald. Und plötzlich kommt dann der Germane nackt angelaufen. Ich finde, wenn man an der Ostsee an so einem FKK-Strand ist und Männer sieht, die Volleyball spielen, da bekommt man dann so eine Vorstellung.
Wieso die Römer geflohen sind.
Da bekommt das Wort Fliehkraft eine ganz neue Dimension.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was haben wir denn sonst noch den Römern zu verdanken, außer dem, was wir schon angesprochen haben?
Den Römern haben wir wahnsinnig viel zu verdanken. Ne? Also es ist einfach so, dass sie Europa natürlich auch geordnet haben, dass der Fortschritt, das ist ähnlich wie bei Napoleon, den es in Rom schon gab, dass der dann bei uns Einzug gehalten hat. Und da profitieren wir bis heute von. Auch von den Griechen übrigens, ne? Die hatten Sie noch gar nicht angesprochen. Die Griechen hatten ja in der Bibliothek von Alexandria schon 2000 Schriftrollen gesammelt. Da gab es bei uns hier nicht mal einen Buchstaben. Und es hat sich... aber dieses Schriftrollenprinzip bis heute erhalten. Wenn wir eine E-Mail lesen zum Beispiel, dann scrollen wir ja mit der Maus. Ja? Und the scrolls heißt auf Englisch die Schriftrollen. Und wenn man jetzt eine E-Mail liest, das muss man sich mal so vorstellen, scroll, 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 die kommt unten auf den Bildschirm, geht oben wieder raus, das ist das Schriftrollenprinzip.
Wenn wir heute Griechenland hören, denken wir natürlich zugegebenermaßen eher an nicht funktionierendes Steuersystem und Staatsbankrott. Sie als Historiker sagen aber, Griechenland hat noch zweimal bankrott gehen gut. Inwiefern?
Ja, Deutschland war ja schon fünfmal bankrott, Griechenland noch nicht so oft.
Ab wann rechnen Sie da?
Ja, das ist natürlich bezogen auf die letzten 1000 Jahre. Aber Griechenland und das Griechische und das Römische Reich, das sollte uns im Mai mit der Europawahl und 70 Jahre Bundesrepublik wirklich zu denken geben. Denn natürlich können solche großen Reiche auch untergehen. Und bei der EU steht das, wenn man Pech hat, vor der Tür und man kann sich einfach nur am Leben erhalten, wenn man sich weiterentwickelt. Und im Moment denken alle, oh, die Menschen sind nicht bereit für mehr Europa, machen wir mal eine Pause. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Irrtum. Seit wir die Pause machen, flippt Ungarn aus und Polen, alles geht den Bach runter. Und deswegen fordere ich auch Dinge, die nicht mehrheitsfähig sind.
Und Sie meinen, wenn wir das nicht machen, mehr Macht auf die EU übertragen, dann geht es uns vielleicht so wie den Griechen und den Römern früher.
Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Also man hat sich auch 1913 nicht vorstellen können, dass es nochmal einen Krieg gibt. Dieses 1890, wo ich gern hinreisen möchte, das waren so tolle Zeiten. Und deswegen muss man unbedingt Europa weiterbauen. Es gibt bei allen organischen Systemen, und da gehören wir Menschen ja auch zu, nur zwei Zustände, Aufbau oder Zusammenbruch. Und diese Vorstellung, wir machen eine Pause, die funktioniert nicht, denn da bricht man dann eigentlich auch schon zusammen.
Was wäre denn der Vorteil von einem Europa der Regionen, so wie Sie es gerne hätten?
Ja, der Witz ist ja, das hat man bei der Katalonien-Krise gesehen, dass die europäische Einigung friedlich stattgefunden hat und die nationale halt gar nicht. Die Nationalstaaten haben oft Leute untergebuttert und die meckern bis heute. Die Schotten, die Korsen, die Katalonen. Und mit so einem Europa der Regionen könnte man auch zum Beispiel die Südtiroler einfach mehr als Gemeinschaft sozusagen zur Wirkung kommen lassen, ohne dass es Separatisten werden. Die Friesen zum Beispiel, ja, die verteilen sich auf drei Länder, sind aber alles Friesen. Früher Strandräuber, die haben ja mit Feuer Schiffe ins Watt gelockt und ausgeraubt. Das machen die heute noch, das nennt man Tourismus. Und das eint die Friesen. Und deswegen in so einem Europa der Regionen, da könnten wir einfach noch einen großen Schritt weiterkommen.
Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, was hier zum Beispiel in Deutschland unter Föderalismus läuft, die zum Beispiel im Schulsystem, ja. Das ist ja zum Teil auch ein großes Ärgernis.
Ja, man muss da halt klar unterscheiden. Ne? Also bei dem Schulsystem ist das eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz ist der Föderalismus natürlich was, was Deutschland sehr stark macht. Wenn man in Frankreich in die Provinz fährt oder guckt, was in Russland, abgesehen von Moskau, stattfindet, dann ist das schon toll, dass die Länder bei uns so stark sind.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Schauen wir mal auf unseren in EU-Angelegenheiten vielleicht wichtigsten Nachbar, Frankreich. Was haben wir den Franzosen historisch zu verdanken?
Ja, es gab ja lange diese Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Ne? Also den Franzosen haben wir vor allem zu verdanken, dass wir endlich gelernt haben, wie man eine Revolution macht. Ja, 1989 haben die Deutschen sich endlich getraut. Und das revolutionäre Gen haben die halt in sich. Und es ist, wenn ich in Frankreich bin, was ich am besten finde, ist, dass quasi die Menschen auf sich auf das Leben konzentrieren. Wir Deutschen haben immer das Gefühl, wir müssen die großen gesellschaftlichen Probleme die ganze Zeit in unserem Privatleben, also dieses Lutherische, das Leben soll Buße sein und man darf dies nicht und das nicht und so. Das machen Franzosen nicht. Also die feiern das Leben und da gibt es eine Revolution zwischendurch, aber ich finde es, man merkt sofort, dass die sich nicht so geißeln die ganze Zeit selber.
Von welcher historischen Figur aus Frankreich haben wir denn am meisten profitiert?
Ja, ja, das ist natürlich Napoleon, das ist völlig klar, weil der den Code Civil hier bei uns eingeführt hat. Das war ja also dieses, wie die Deutschen da den Weg gegangen sind, so mit dem Stempel von Napoleon, da haben wir Glück gehabt. Das ist natürlich ein tragisches Thema, weil das auch Herrschaft war und Napoleon wirklich auch viel Blut an den Händen hat. Aber da können wir lernen und vor allem sollten wir auch dazu übergehen, ausgediente Politiker nach Elba zu schicken. Das ist
gute Lösung.
Das sollte man machen.
Sie waren mit einer Französin verheiratet, haben zwei Kinder, jetzt mit einer Russin auch noch zwei Kinder. Also Sie haben eine wirklich internationale Familie.
Ja, genau. Aus erster Ehe habe ich zwei Kinder. Genau, die haben sind bilingual, sprechen Französisch. Ihre Mutter ist halt Französin und quasi in zweiter Ehe, ja, ist es jetzt eine Russin und wir haben auch nochmal zwei Kinder. Das ist natürlich tatsächlich sehr international. Und man sieht halt, wenn man reist, viel, was man hier gar nicht sieht. Also die Russen zum Beispiel, deren Herz pocht eigentlich auch schon seit Jahrhunderten im Westen, wenn man da ist. Merkt man gar keinen Unterschied. Wir denken, ja hier, das Reich des Bösen, sollte man nicht Moskau doch vielleicht bombardieren. Man ist dann auf dem Flughafen, da ist dann Starbucks und da sind dann die ganzen Ketten, die wir von hier kennen. Und man kann dem Russen nicht mal an der Nasenspitze ansehen, wo der eigentlich herkommt. Also das ist was, wo man viel lernt, wenn man reist. Also es ist ja auch im Grunde ein Appell von mir, wie man für Frieden sorgen kann, ganz einfach in Europa. Für die nächsten 70 Jahre lass uns Russland einfach in die NATO aufnehmen. Dann sagen alle, was? Ja, die haben Sachen, die kennen wir gar nicht. Hubschrauber, die auch fliegen können.
Sehr schön. Ich dachte, Ihr Appell für die europäische Einigung für Europa wäre jetzt, dass möglichst viele Frauen aus möglichst verschiedenen Ländern heiraten.
Ja, das ist etwas, was ich auch empfehlen kann. Also es ist halt das Wir und Die, was man damit überwindet, wenn man einen Partner aus einem anderen Land hat. Also so funktioniert Krieg und so funktioniert auch Populismus. Das ist ja Krieg mit Worten. Wir Deutsche, die Russen, wir Deutsche, die Türken oder wer auch immer. Und ich habe ein schönes Beispiel, wo das geklappt hat. Nämlich die Euroregion Schleswig-Sonderburg, da bei mir im Norden. Das ist der Norden von Schleswig-Holstein, ein Stück von Dänemark. Und da gab es viele Kriege in den letzten Jahrhunderten. Und jetzt ist das Wir und Die vorbei. Denn eine Freundin von mir schickt ihr deutsches Kind auf einen dänischen Kindergarten mit der Begründung, da sind keine Ausländer. Und dann sage ich, wieso, das sind ganz viele Dänen. Und sagt sie, nee, ich meine richtige Ausländer. Und ich glaube ja an Happy End, weil die jetzt richtigen Ausländer von heute, sagen wir mal Syrer, ja, die gehören auch irgendwann dazu, so wie die Polen, ne, Wischniewski oder so, ne, wo man dann nur noch beim Nachnamen merkt, aha, die Wurzeln sind irgendwo anders. Und das ist doch bei allen dasselbe. Letztendlich geht es darum, wo lebt jemand? Und da schreibt er das Grundgesetz. Und das sollten wir höher halten. Das Grundgesetz ist das, was alle vereint, was den Laden zusammenhält.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns, bevor wir wieder auf Europa kommen, noch kurz weiter über Sie sprechen. Ihre eigene Geschichte ist, glaube ich, auch eng mit Europa verbunden. Sie sind zwar 1969 in Hamburg geboren, aber letztlich waren Ihre Vorfahren, glaube ich, auch französische Flüchtlinge, nämlich Hugenotten, die aus Frankreich unter Napoleon vertrieben wurden. Wie viele Menschen waren das damals, die raus mussten aus Frankreich?
Ja, aber die sind ja gar nicht alle rausgekommen. Viele wurden ja in der Bartholomäusnacht umgebracht. Und daran musste ich jetzt denken, als es diesen Brand in der Kathedrale von Notre Dame gab, ne, wo alle meinten, das müssen wir wieder aufbauen. Ich verstehe schon, wenn Leute mit dem Herz an schönen Gebäuden hängen, aber da in dieser Kathedrale, direkt vor der Tür, wurden die Protestanten alle abgeschlachtet und zwar so konsequent, dass ja in Frankreich bis heute nur 3% Protestanten überhaupt leben. Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, wo es 50-50 ist. Und ja, ist schon ewig her, aber was jetzt so Religionskriege betrifft, da war es auch sehr blutig in Frankreich.
Aber Ihre Familie ist rausgekommen auf jeden Fall.
Ja, genau. Und ist dann so, viele sind nach Leipzig gegangen, da gibt es so einige Schneus und meine sind dann in Hamburg gelandet irgendwann.
Sie sind in Hamburg aufgewachsen, in einer Arbeiterfamilie, glaube ich, ne?
Ja, Vater
war Elektriker,
richtig.
Mit 4 Kindern, haben Politik, Wirtschaft und Geschichte studiert. Wenn Sie so gern Geschichte vermitteln, warum sind Sie nicht Lehrer geworden?
Ja, das hätte ich mir sogar vorstellen können, aber ich hatte mich dann mehr so für Architektur interessiert und habe dann Geschichte so als Wissenschaft studiert und auch nicht beendet, muss man sagen. Ne? Also ich habe dann schon in einer Band gespielt, The Roving Bottles, das sagt niemandem was und das war eine harte Zeit.
Wir haben 7 Jahre, glaube ich.
Ja, mit 6 Leuten.
Gitarrist, oder?
Gitarrist, genau. Mit 6 Leuten auf der Bühne im Auto schlafen. Also das war schon
richtig. Sie haben das richtig hauptberuflich betrieben.
Ja, naja, das war eine Zeit, wo alle noch irgendwo anderes Geldquellen hatten. BAföG oder Zivildienstgeld oder Kindergeld von den Eltern noch. Deswegen, als es dann wirklich darum ging, so mit 26 wirklich selber Geld zu verdienen, da hat die Band sich auch aufgelöst.
Okay, was haben Sie denn für Musik gemacht?
Das war so Irish Folk Pop und ich komme ja aus der autonomen Szene in Hamburg, Hafenstraße, Rote Flora und da haben wir also ja zum Beispiel für ein neues Dach der Roten Flora gespielt, als Neonazis die in Brand gesteckt hatten.
Wie sehen Sie inzwischen so Ihre Vergangenheit in der autonomen Szene?
Ich sehe sie vor allem so, dass man als Arbeiterkind da das einzige Arbeiterkind war. Also dieses anderen Leuten zu erklären, wie sie zu leben haben, das traut sich eher so der Teil der Gesellschaft, wo der Vater Lehrer war, der Großvater bei der SS, wo man also immer schon anderen Leuten Vorschriften gemacht hat. Und als Arbeiterkind ist man immer so ein bisschen unsicher. Und das habe ich gemerkt. Und im Übrigen ist es ja so, dass die anderen Autonomen, mit denen ich da zusammen war, aus der Mittelschicht alle noch große Häuser erben später. Das findet bei Arbeiterkindern nicht statt. Und ich habe noch keinen erlebt, der so links war, dass er gesagt hat, mein Haus von meinen Eltern, das kriegen die Obdachlosen.
Okay, das war einer der Gründe, warum Sie sich dann später davon abgewandt haben.
Ja, darum habe ich mein Programm auch genannt, Dummikratie, warum Deppen Idioten wählen. Weil letztendlich wird in allen politischen Lagern gelogen. Und links wird auch ganz schön viel gelogen, das darf man nicht vergessen. Da wird sich vor allem in die eigene Tasche gelogen.
Oder gesteckt. Wie kam es denn dann nach dem Ende Ihrer Band zu Ihrer Karriere als Comedian?
Ja, das ist eine schwierige Sache, weil man, wenn man als Comedian alleine auf die Bühne geht oder Kabarettist ohne Kostüm, ist man sehr verletzlich. Das heißt, meine allerersten Nummern waren zum Beispiel Udo Lindenberg-Parodien. Da hatte ich einen Hut auf und eine Sonnenbrille, konnte auf der Bühne also scheitern und dann im Foyer fragen, ja, wie fanden Sie diesen Udo Lindenberg da? Und dann so, unmöglich. Da ist man, das dauert eine ganz schöne Zeit, bis man sich alleine vor die Leute traut.
Und wie sind Sie auf das Thema Europa gekommen?
Ja, wegen Geschichte. Ich habe lange gedacht, Geschichte und Kabarett, das passt ja nicht zusammen. Das ist so mein altes Leben und mein neues. Und das habe ich zum Glück entdeckt über Steve Jobs. Steve Jobs hat mal gesagt, als er bei Apple gefeuert wurde, dass er Kalligrafie gelernt hat. Das war so eine richtige Auszeit quasi. Und das hat er, Connecting the Dots hat er das genannt, die Punkte verbinden, dass quasi sein ganzes Apple-Zeug seitdem unheimlich ästhetisch war, weil er die Schönheit in der Zeit gelernt hat, was ja so andere Computer-Nerds wie Bill Gates nie gemacht haben. Und bei mir war es halt Geschichte und Kabarett. Und das ist für jeden Menschen, vielleicht auch für die, die hier zuhören, das, was euch unterscheidet von allen anderen. Es gibt nur diese biografischen Punkte, die ihr habt. Und wenn man die verbindet, ist man unverwechselbar.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das bisschen Frieden heißt der Titel Ihres neuen Buches, das jetzt Anfang Juni rauskommt. Ist es für Sie persönlich die wichtigste Errungenschaft der Europäischen Union, dass wir so lange Frieden haben?
Ja, natürlich, weil Krieg ist die absolute Katastrophe für jeden Menschen. Es ist halt wichtig, dass jetzt in Europa der Mensch im Mittelpunkt steht und dass die Leute nicht einfach so verheizt werden können in Kriegen. Das Tragische ist natürlich, dass alle Sachen, die wir hier feiern, komischerweise an unseren Außengrenzen nicht gelten. Also, dass die EU wissentlich Menschen ertrinken lässt im Mittelmeer, das ist schrecklich traurig und ertrinken lassen kann einfach keine Strategie sein. Und aber nichtsdestotrotz, was natürlich die europäischen Länder betrifft, untereinander ist Europa immer die Lösung gewesen und nie das Problem. Und wir müssen einfach da weitermachen. Also wir können auch noch Länder aufnehmen, die noch am Rande liegen. Es ist für mich eine wichtige Sache. Und das bisschen Frieden heißt das Buch, weil ja es einfach nicht nur ein bisschen Frieden ist, sondern das Wichtigste. Und in dem Buch, da geht's, ist im Grunde eine Befreiungsgeschichte Europas, eine Geschichte des Wahren, Guten und Schönen. Und gerade in diesem Mai 2019 ist es wichtig, dass wir mal gucken, was ist uns eigentlich wichtig, was wollen wir feiern. Und was wir viel mehr feiern sollten, das sind die Bauern von 1525.
Okay.
Ja, und nicht Luther und andere tolle Einzelpersonen. Denn die haben in Memmingen alles aufgeschrieben zum ersten Mal, was bei uns noch im Grundgesetz steht. Ne? Also Freiheit und dass man wählen soll. Und das war eine Sensation. Oder zum Beispiel, das Wasser muss den Menschen gehören und nicht Nestle. Das haben die Bauern schon 1525 gesagt. Und ich denke mal, das sollten wir viel höher bewerten.
Also Sie wären für einen neuen Feiertag auf jeden Fall.
Für die Bauern aus Memmingen auf jeden Fall. Der 8. Mai sollte auch ein Feiertag sein.
Ja.
Wird in Frankreich gefeiert, Kriegsende, wird in Russland gefeiert, einen Tag später. Nur bei uns nicht. Weil wir verloren haben?
Offensichtlich.
Nein, weil wir haben ja den Frieden gewonnen. Und ohne den Frieden ist alles nichts.
Jetzt gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, naja, es hätte ja auch ohne EU so lange Frieden geben können. Also die EU ist keine Voraussetzung dafür, dass wir Frieden haben mit den Nachbarländern.
Es gibt aber einige Voraussetzungen und zwar, dass, wenn man Grenzen überwindet und sich vermischt, dann ist der Krieg unmöglich. Also Katholiken und Protestanten, dass die sich in Süddeutschland nochmal den Hals aufschneiden, das ist undenkbar, weil die Familien vermischt sind. Übrigens in Nordirland nicht. Das ist das traurige Moment, wo man denkt, kann da noch passieren? Die sind nach wie vor getrennt. Ich würde vorschlagen, Brüssel sollte jedem Protestanten, der eine Katholikin heiratet in Nordirland, ein Haus schenken. Das wäre günstiger, als was noch passieren kann. Und es gibt noch mehrere Friedensrezepte. Das eine ist dieses sich vermischen. Das zweite ist Handel. Das ist auch für Linke eine wichtige Sache, wenn man Welthandel kritisiert aus verschiedensten Gründen, dass man im Hinterkopf behalten muss, was Frieden betrifft. Ist Handel wichtig? Krieg ist genau das Gegenteil. Länder, die mit einem Krieg führen, die handeln 0,0. Die schicken nicht mal einen Salzstreuer rüber. Die wollen den Feind schwächen. Je mehr wir handeln, desto sicherer ist der Weltfrieden.
Aber aktuell wird ja diese Forderung, wir brauchen wieder nationale Grenzen, die funktionieren, wird ja immer lauter.
Ja, und das ist eine bescheuerte, schwachsinnige Idee. Also Deutsche kauft deutsche Zitronen, das funktioniert halt nicht. Und das sieht man ja auch beim Brexit jetzt, die werden sich wirklich noch sehr die Augen reiben. Es ist alles total vernetzt auf der Welt und wenn man da die Rolle rückwärts macht, dann werden die Konflikte wieder stärker und am Ende denkt man, Gewalt könnte eine Lösung sein.
Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, auch Kleinigkeiten können schon richtig heftige Konflikte auslösen. Vor 2 Jahren gab es ja diesen Jakobsmuschelkrieg.
Ach so, ja, das
in Frankreich.
Ja, wenn man denkt, wir haben den Krieg jetzt überwunden in Europa, Frankreich und England haben sich ja um die Jakobsmuscheln gestritten. Und das war dann wirklich so, dass halt die EU bestimmte Fangquoten hatte und so Schutzzeiträume. Und dann kamen die Engländer und da ist nicht klar, wem gehört welches Gewässer. Und die haben sich gegenseitig gerammt. Und die Engländer haben schon gesagt, wir kommen wieder.
Und das war vor 2 Jahren, ne?
Das ist nicht lange her. Wir bringen die britische Marine mit und das kann so rasend schnell gehen. Deswegen müssen wir da wirklich fleißig am Frieden weiterbauen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schnoll, wie sehr hat Ihnen das Herz geblutet, als klar war, die Engländer haben für den Brexit gestimmt?
Es blutet immer noch, weil das eine zum Beispiel ist ja, wie kann man so eine epochale Entscheidung mit einer einfachen Mehrheit treffen? Wir haben ja zum Glück im Grundgesetz diese Zweidrittelmehrheit. Das war letztendlich, war eine knappe Entscheidung. Vielleicht hat nur ein besoffener Kioskbesitzer aus Birmingham irgendwie das da zum Kippen gebracht. Das ist ja auch jetzt klar, dass viele gar nicht so wussten, was die gemacht haben. Und es wurde ja so viel gelogen. Als ich noch in London war, da hieß es immer, ja, Brüssel hat probiert 1980 bei uns den Rechtsverkehr einzuführen, übergangsweise nur für Lkw. Und das ist so verrückt, was da, die Balken haben sich gebogen, auch diese berühmte Sache, lass uns das Geld doch, was wir nach Brüssel schicken, lieber in das Gesundheitssystem stecken, wo dann Farage hinterher sagen musste, ja, ich habe euch verarscht. Ja, das reimt sich sogar auf seinen Nachnamen. Und ich hoffe, es gibt irgendwann eine Rolle rückwärts bei denen, ich denke mal, jetzt muss man sie erst austreten lassen, aber klar ist auch, wenn die Schotten keinen Bock haben mitzumachen, dann sollten wir sagen, Schotten, welcome in the EU. Vielleicht wird Großbritannien diesen Austritt auch nicht als Ganzes überleben. Also es ist eine Sache, die wirklich sehr tragisch ist, aber ich glaube, jetzt sollte man es vielleicht auch wirklich schnell durchziehen, um einmal zu gucken, wie ist es denn eigentlich?
Können Sie denn verstehen, dass es Leute gibt, die trotzdem sagen, Europa nervt und sich über die Regulierungswut aus Brüssel aufregen, Stichwort Gurkenkrümmung?
Die Gurkenkrümmung ist längst abgeschafft und der Handel sagt, wir wollen die gerade Gurke behalten, die ist nämlich praktischer. Und ich bin da oft alleine, aber ich bin der Meinung, eigentlich soll die EU mehr regeln. Schauen Sie, bei den Handy-Aufladegeräten hat sie sich nicht eingemischt, da haben wir bei jedem verdammten Gerät einen eigenen Stecker. Niemand kann einem anderen helfen dabei, sein Gerät aufzuladen. Dass zum Beispiel die EU gefordert hat, dass Apple endlich Steuern zahlen soll in Irland. Da haben die Nationalregierungen auch gesagt, ach nö, wieso denn? Die EU hat gesagt, wir in Deutschland führen zu viel Nitrate in den Boden ein und die Luft ist zu schlecht. Und dann denken wir, ach, was mischt sich denn Brüssel da ein? Also auch das sich kümmern um diese Plastikstrohhalme. Es wird sicher nicht der entscheidende Punkt sein, um die Vermüllung der Meere zu retten. Aber Plastikstrohhalme sind so unnötig, dass ich es gut finde, dass in Brüssel darüber jemand nachdenkt. Und in Berlin, das sehen wir ja, wird weniger nachgedacht. Da hört man ja so wie gar nichts.
Also eher mehr Rechte für Brüssel, sagen Sie. Sie sagen ja, am besten ist die EU, wenn wir von jedem Mitglied das an Fähigkeiten nutzen, ja, was es am besten kann. Wie sehe denn die ideale EU aus?
Das ist ja ein altes Sprichwort, was ich sehr liebe. Ja, man hat gesagt vor 100 Jahren schon, das Paradies ist da, wo die Briten die Polizisten sind, die Deutschen die Mechaniker, Franzosen die Köche, Italiener die Liebhaber und alles von den Schweizern organisiert wird. Aber die Hölle gibt's auch und die ist da, wo die Briten die Köche sind.
Okay.
Die Deutschen die Polizisten, Franzosen die Mechaniker, Schweizer die Liebhaber und alles von den Italienern organisiert wird.
Also nehmen wir lieber das Beste aus jedem Land. Ich habe ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ein Paket, wo sich Europa von seiner besten Seite zeigt. Ich greife mal hier kurz unter den Tisch.
Oh, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt gar nicht sehen. Ja. Ich werde es beschreiben.
Wir können es ja beschreiben. Das ist auch ziemlich schwer.
Ein Riesenpaket.
Ich gehe jetzt mal rüber. Das ist ein Bierpaket mit 12 Bieren, den 12 besten Bieren aus 12 verschiedenen Ländern Europas. Lassen Sie es schmecken.
Wunderbar. Und das ist ja... Ja, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und dann in Hamburg verköstigen.
Genau. Bleiben Sie weiterhin ein leidenschaftlicher Europäer.
Auf Europa.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.